Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Micha 2, die Verse 1 bis 13. Wehe denen, die nachts wach liegen und Böses ausbrüten, um es früh am Morgen auszuführen, weil sie die Macht haben. Wollen sie ein Stück Land, so rauben sie es. Gefällt ihnen ein Haus, so nehmen sie es. Rücksichtslos unterdrücken sie die Leute und nehmen ihnen ihr Eigentum weg. Darum sagt der Herr, auch ich denke mir Böses aus gegen eure ganze Sippschaft. Ich lege euch ein Joch auf den Nacken, damit ihr den Kopf nicht mehr so hoch tragen könnt. Es warten schlimme Zeiten auf euch. Dann werden sie euch verspotten und euer Klagegeschrei nachäffen. Unser Ende ist gekommen. Gott gab Fremden unser Land. Alles haben sie genommen. Nichts blieb mehr in unserer Hand. Wenn das Land neu verteilt wird, werdet ihr leer ausgehen. In der Gemeinde des Herrn wird es niemanden geben, der für euch noch einen Acker ausmisst. Hört auf mit dem Gesabber, so sabbern diese Leute. So darf ein Prophet nicht reden. Deine Beschimpfung trifft uns nicht. So spricht man nicht zu den Nachkommen Jakobs. Der Herr verliert nicht die Geduld mit uns. Das ist nicht seine Art. Was wollt ihr denn? Ich verkünde doch Gutes für den, der krumme Wege meidet. Der Herr sagt, erst gestern wieder sind die führenden Kreise in meinem Volk als Feinde gegen mich aufgetreten. So macht ihr es, wenn ein Schuldner nichts ahnend an euch vorüberzieht und keinen Streit sucht, entreißt ihr ihm vor aller Augen sein Letztes, das Obergewand, und stellt ihn damit bloß. Die Frauen treibt ihr vom heimatlichen Herd und bringt ihre Kinder um das väterliche Erbe. Fort mit euch, in diesem Land findet ihr keine Ruhe mehr. Denn ihr habt es mit euren Verbrechen unrein gemacht und werdet einen schrecklichen Untergang erleben. Soll ich etwa den Mantel nach dem Wind hängen? Soll ich lügen, dass sich die Balken biegen? Soll ich prophezeien, dass es Wein und Bier in Strömen regnet? Das wäre ein Prophet nach dem Geschmack dieses Volkes. Der Herr sagt, ich hole euch zusammen, ihr Nachkommen Jakobs. Ich versammle alle Israeliten wie ein Hirt, der seine Herde in den schützenden Pferch oder auf die Weide treibt. Es wird nur so wimmeln von Menschen. Ein starker Held wird sie anführen, mit ihm an der Spitze brechen sie hervor. Der Herr ist dieser Held, als ihr König zieht er ihn voran.
Guten Morgen, um euch den Zugang zu diesem Bibeltext etwas zu erleichtern, stellt euch bitte folgende Situationen vor. Du fährst mit deinem Auto in die Werkstatt und bist dir ziemlich sicher, dass irgendwas nicht stimmt mit der Karre. Aber weil der Meister, der Mechaniker dich so sehr mag, sagt er dir, alles in Ordnung, du kannst ganz normal weiterfahren. 2 Wochen später beim TÜV kommst du nicht durch und du denkst, hätte er doch mal was gesagt. Oder der Prof an der Uni, der dir ständig signalisiert, alles gut, was du machst. Und am Ende des Semesters reicht es doch nicht. Weil er dich so mag, hat er dir einfach immer nur positives Feedback gegeben und du denkst, hätte er doch mal was gesagt. Oder der Arzt, den du besuchst, der dir, weil er dich so sehr mag, sagt, es ist alles in Ordnung, obwohl du sterbenskrank bist. Hätte er doch mal was gesagt. Ich glaube, es gäbe noch mehr Beispiele, die wir konstruieren könnten und wo wir uns dann irgendwann fragen müssten, liegt diesen Menschen wirklich was an mir? Interessanterweise ist es zwischen Menschen und Gott häufig genau andersherum. Weil Gott uns liebt und weil ihm so viel an uns liegt, sagt er uns alles, was für uns wichtig ist, und wir sagen lieber, wäre er doch mal still gewesen. Was sagt er für ein komisches Zeug hier? Schwer zu verstehen, das will ich nicht hören. Seit letzter Woche geht es in unserer neuen Predigtserie um den Propheten Micha, das Thema kleiner Prophet, große Wirkung. Und es wäre kein Problem in der Bibel, diesen Propheten Micha einfach zu überblättern. Er ist leicht zu übersehen. 2 Blätter von 1000 Seiten. Und ich dachte so, bei Micha ist es so ein bisschen, erst ist er nicht zu finden und wenn man ihn gefunden hat, ist er nicht zu verstehen. Wieso beschäftigen wir uns dann mit diesem Buch? Es gibt doch so viele schöne Texte in der Bibel, so viel leichte Kost. Weil wir davon überzeugt sind, dass Gott uns was zu sagen hat, durch sein Wort, in seinem Wort, auch durch die schwierigen und durch die komplizierten Texte. Alles ist sein Wort. Und teilweise sind Gottes Gedanken schwer zu verstehen. Und ich glaube, teilweise sind wir auch sehr schnell bei der Frage, ja, nur was heißt das denn jetzt für mich? Und da ist diese große zeitliche und kulturelle Diskrepanz zwischen den Texten damals und uns. Und wir sind zu schnell bei dieser Frage. Um das herauszufinden, was das für uns bedeutet, möchte ich gerne heute noch mal ein paar grundlegende Fragen stellen. Christian hat letzte Woche angefangen, in diese grundlegenden Fragen reinzugehen. Und ich möchte heute noch mal gucken, was ist eigentlich ein Prophet? Welche Aufgabe hat er eigentlich? Was bedeutet eigentlich die Literaturgattung Prophetie in der Bibel? Wann hat der Prophet, in unserem Fall Micha, was in welcher Situation gesagt und mit welchem Zweck? Ich weiß nicht, wer auf Christian gehört hat und letzte Woche das Buch Micha mal durchgelesen hat. Das ist herausfordernd. Um mich auf diese Predigtserie vorzubereiten, habe ich das 3 Wochen lang jeden Tag gemacht und jeden Tag versucht. Und ich fand es jeden Tag anstrengend. Wieso? Ich habe mich dabei ertappt, dass ich lieber meinen Roman nehmen würde, um ein paar hundert Seiten zu lesen, als diese 5, 6, 7 Seiten, je nach Übersetzung und je nach Schriftgröße, diese Seiten bei Micha. Ständig diese Spannung zwischen Androhung und Gericht und Urteil und Anklage und Hoffnungsbotschaft, hebräische Poesie, was soll das, lese ich sonst auch nicht. Ein Roman ist geschrieben, damit wir ihn verschlingen. Ein Brief ist geschrieben, um ihn komplett durchzulesen. Prophetie nicht. Ein prophetisches Buch ist eher die Abteilung Schulbuch. Das nimmt man nicht in die Hand und liest das einfach mal so weg. Und deswegen fühlt sich das zu lesen auch manchmal sehr mühsam an. Diese 5 Seiten Micha in der Bibel sind das Konzentrat und die Erkenntnis aus 20 Jahren Dienst, Job als Prophet. Und oft ist gar nicht klar erkennbar, ja, wann hört das denn jetzt auf und wie viel Zeit war dazwischen, bis das nächste gesagt wurde und wie viel, waren das jetzt 2 Minuten oder waren das 2 Wochen oder 2 Monate, vielleicht sogar 2 Jahre. 5 Seiten in der Bibel sind 20 Jahre Erfahrung als Prophet. Und um zu verstehen, was eigentlich ein Prophet war und was seine Aufgaben waren, müssen wir in der Geschichte nicht dichter zu uns, sondern noch mal ein Stück weiter in der Geschichte zurückgehen. Micha war ungefähr 700 vor Christus, ungefähr. Und wir gehen noch mal 500 Jahre weiter nach hinten, 1200 vor Christus. Dort finden wir den ersten Propheten, den Gott seinem Volk, dem Volk Israel, gegeben hat. Und das war Mose. Mose, der vielleicht bekannte Mensch, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, diese Wahnsinnsszene mit dem Meer, was sich teilt. Mose war von Gott als Mittler ausgesucht worden für sein Volk. Er war eingesetzt worden, er war der Verbindungsmann zwischen Gott und seinem Volk. Gottes Sprachrohr. Gott hat Mose gesagt, was Mose seinen Leuten sagen sollte. Und ganz anders als heute, wo viele Menschen vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben und damit oft auch nicht interessiert sind an dem, was Gott zu sagen hat, spielte Gott in Israel eine ganz wichtige Rolle. Nicht religiös zu sein, gab es zu dieser Zeit nicht. Und das Volk Israel war sich seiner besonderen Rolle als Gottes Volk auch sehr bewusst. Von Gott ausgesucht, von Gott bestimmt für einen bestimmten Auftrag. Und Mose hat dieses Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit, hat sie an den Berg Sinai geführt. Und dort hat Gott mit seinem Volk, mit Mose als Vermittler, einen Vertrag geschlossen. Ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk. Damit das mit uns zusammen funktioniert, sind hier einige Regeln. Es ist ein Vertrag, das ist euer Part, das ist mein Part. Und wer einen Teil seines Vertrages nicht einhält, hat mit folgenden Konsequenzen zu rechnen. Unter anderem findet man in diesem Vertrag dann die 10 Gebote. Es war alles sehr, sehr transparent und sehr offen zwischen Gott und seinem Volk besprochen. Und dann kommt es aber, wie es meistens kommt, das Volk Israel hat sich immer weiter von Gott als Befreier und als Erlöser entfernt, während Gott die ganze Zeit seinen Teil des Vertrages eingehalten hat. Und weil das so war, die Entfernung immer mehr zugenommen hat, die Kluft zwischen Gott und den Menschen immer größer wurde, hat Gott dann später wieder Propheten berufen, um sein Volk an diesen Bund, an diesen Vertrag zu erinnern. Die Propheten haben inhaltlich nichts Neues gebracht. Sie haben eigentlich nur im Auftrag Gottes an die alten gemeinsamen Absprachen erinnert. Das heißt, wenn wir hier über Prophetie nachdenken, müssen wir das einordnen gedanklich in den großen Plan, den Gott mit seinem Volk hat und in die Bundesabsprachen, die sie miteinander hatten. Und Micha macht das hier pädagogisch ziemlich geschickt. Statt einfach die 10 Gebote, die ja jeder aus dem Volk Israel kannte, zu wiederholen, beschreibt er die aktuelle Situation seines Volkes. Und damit führt er ihnen vor Augen, so wie ihr miteinander umgeht, habt ihr euch total weit, sogar innerhalb von eurem Volk, total weit von den Absprachen, von dem Vertrag, von den Geboten entfernt und ihr brecht sie an einer Tour. Und Gott benutzt dann Micha, um ihnen zu zeigen, so geht es nicht weiter. Ihr habt euch so weit von mir entfernt, dass wir mit diesem Bund nicht wirklich ans Ziel kommen. Es muss ein neuer Bund her. Und für uns aus unserer Perspektive 2017 ist das, was wir im Rückblick sehen, was Micha sagt, schon 700 Jahre vor Jesus Christus, sehen wir, dass er auf ihn hingewiesen hat, dass es da eine Verbindung gibt. Auf den Jesus, der den neuen Bund gebracht hat und der mit dem Erfüllen des neuen Bundes den kompletten alten Bund auch gleich mit erfüllt hat. Das ist das, was Micha hier mit ankündigt. Also, Propheten haben eine ganz bestimmte Botschaft für ganz bestimmte Menschen zu einer ganz bestimmten Zeit in einer ganz bestimmten Situation gebracht. Und damals lagen diese Ankündigungen, die für uns heute weit zurückliegen, für die Menschen aber noch in der Zukunft. Und das macht das Ganze so ein bisschen verwirrend. Und trotzdem hat Gott uns heute mit dieser 2700 Jahre alten Botschaft was zu sagen. Und das finde ich sehr faszinierend, trotz dieser zeitlichen und kulturellen Unterschiede. Micha spricht hier die spezielle Situation, sein Volk ist geteilt im 8. Jahrhundert vor Christus und sein Volk leidet unter der Macht der Nachbarvölker, der Assyrer und der Babylonier. Und Christian hat letzte Woche die Frage angeschaut, wer ist wie der Herr? Das bedeutet die Übersetzung des Namens Micha. Und die Antwort war, niemand. Niemand ist wie der Herr. Und ich möchte heute mit euch über die Frage nachdenken, wie ist der Herr? Und wenn wir über diese Frage gemeinsam nachdenken, müssen wir im Kopf haben, dass Micha hier nicht seine Meinung kundtut, sondern wir lesen in Kapitel 1, Vers 1, das ist die Botschaft Gottes, die Micha euch ausrichten soll. Und im zweiten Kapitel hier hat Micha 3 Botschaften zu überbringen. Und gegen jede Pädagogik überwiegen nicht erstmal die ganzen positiven Aussagen, um dann eine Kritik am Ende anbringen zu dürfen, sondern in 11 von 13 Versen geht's voran und zum Schluss kommt noch ein bisschen Hoffnung. Aber diese Hoffnung hat's in sich. Was erfahren wir in diesem Text über Gott? Wie ist der Herr? Zum einen erfahren wir, er scheint ziemlich ärgerlich zu sein. Der Einstieg mit weh denen verspricht nichts Gutes. Und dann beschreibt Micha sein eigenes Volk in seiner Alltagssituation. Menschen, die sich Unheil ausdenken, Menschen, die Böses ausbrüten, Menschen, die andere Menschen berauben, Menschen, die sich fremden Besitz anhäufen, Menschen, die andere unterdrücken, Menschen, die sich gegenseitig belügen und so weiter. Statt einfach nur zu sagen, ach Kinders, ihr wisst doch, die 10 Gebote, ihr sollt doch nicht lügen und ihr sollt euch das doch nicht nehmen und ihr sollt doch nicht stehlen und ihr sollt nicht den Besitz von anderen begehren, beschreibt Micha den Zustand seines Volkes, wo sie allein in dieser kurzen Beschreibung 3 oder 4 von den 10 Geboten brechen. Warum machen sie das? Das ist eine Antwort, die wir heute häufig bekommen. Warum machst du das? Weil ich es kann. Das ist die Antwort hier. Sie machen das, weil sie es können. Und sie machen das, weil sie es wollen. Und dann sagt Gott ärgerlich, auch ich denke mir Böses aus gegen eure ganze Sippschaft. Ich lege euch ein Joch auf den Nacken, damit ihr den Kopf nicht mehr so hochtragen könnt. Es warten schlimme Zeiten auf euch, dann werden sie euch verspotten und euer Klagegeschrei nachäffen. Unser Ende ist gekommen, Gott gab Fremden unser Land, alles haben sie genommen, nichts blieb mehr in unserer Hand. Wenn das Land neu verteilt wird, werdet ihr leer ausgehen. In der Gemeinde des Herrn wird es niemand mehr geben, der für euch noch einen Acker ausmisst. Gott, damit wir hier uns nicht missverstehen, Gott braucht Menschen nicht, um zufrieden zu sein. Er ist total zufrieden mit sich selbst. Aber er will die Beziehung zu seinen Menschen. Er sehnt sich danach und deswegen ist er hier so besorgt und so ärgerlich. Ich möchte gerne eine Frage in den Raum schmeißen, die viele von euch wahrscheinlich gerne aussprechen würden. Warum gibt es einen zornigen Gott? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum wir so wenig mit einem zornigen, ärgerlichen Gott anfangen können? Warum? Ich habe noch niemanden erlebt, der nicht was gegen einen lieben Gott hat. Stört nicht, vielleicht hilft es sogar. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir von unserem eigenen Ärger Rückschlüsse auf Gottes Ärger ziehen. Was sollen wir auch sonst machen? Wir werden ärgerlich, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Wir werden ärgerlich auf Gott, wenn wir krank werden. Oder wenn uns was genommen wird, was wir eigentlich gerne behalten wollen. Oder wenn er uns etwas vorenthält, was wir eigentlich gerne haben wollen. Oder wenn wir was nicht verstehen. Warum Gott? Wir werden ärgerlich, wenn unser Stolz verletzt ist und dann kommen diese ärgerlichen Gedanken. Und bei Menschen führt Ärger, führt Zorn immer zu weiterer Schuld. Aber wie ist der Herr? Gott hat sich selbst als heilig vorgestellt. Und heilig bedeutet rein, fehlerlos, sündlos, gerecht, gnädig. Und weil er heilig ist, hasst er Sünde und wird darüber ärgerlich, ohne schuldig zu werden. Das kapiert unsere Logik nicht. Und weil ihm so sehr an der Beziehung zu uns Menschen liegt, er liebt Menschen, hasst er es, dass die, die eigentlich als seine Ebenbilder gemacht sind und durch ihren Umgang miteinander auf ihn hinweisen sollen, heilig und ausgewählt sind, dass die so miteinander umgehen, wie es in diesem Text beschrieben ist. Ich glaube, wir können mit einem zornigen Gott oft nichts anfangen, weil wir uns noch nicht intensiv genug Gedanken über Gott gemacht haben. Gottes Liebe und seine Gnade gibt es nicht ohne Gottes Zorn. Gottes Liebe und seine Gnade gibt es nicht ohne seinen Zorn. Je mehr wir Gottes Zorn und seinen Ärger sehen, desto mehr werden wir seine Liebe in Jesus verstehen. Aber was macht Gott eigentlich so ärgerlich? Es ist die Sünde. So heißt der biblische Begriff dafür. Als Gottes Ebenbilder und sein Volk sollen die Menschen möglichst so sein wie er. Großzügig, liebevoll, gebend, gerecht, ihn an erster Stelle haben. Aber was machen sie? Oder ich mache einen Zeitsprung. Was machen wir? Sie nehmen, sie stehlen, sie unterdrücken, sie schummeln. Sogar die eigenen Leute im Land. Und Gott will das nicht. Er hasst die Auswirkungen der Sünde, die Folgen der zerstörten Beziehung zwischen ihm und uns und damit der zerstörten Beziehungen der Menschen miteinander. Ich habe euch auf Seite 1 ein Zitat abgedruckt von Rebecca Pippert und sie schreibt: Uns macht der Gedanke stutzig, dass Gott zornig sein kann. Wie kann eine Gottheit, die perfekt und liebevoll ist, jemals zornig werden? Wir sind stolz auf unsere Toleranz gegenüber dem Exzess anderer. Was ist also Gottes Problem? Aber die Liebe hasst, was den Geliebten zerstört. Wirkliche Liebe steht gegen die Täuschung, die Lüge und Sünde auf, die zerstört. Vor fast einem Jahrhundert schrieb der Theologe Clifford: Menschliche Liebe bietet uns eine wahre Analogie. Je mehr ein Vater seinen Sohn liebt, umso mehr hasst er in ihm den Säufer, den Lügner, den Verräter. Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Es ist Hass. Und die finale Form von Hass ist Gleichgültigkeit. Wie kann ein guter Gott schlechten Menschen vergeben, ohne sich selbst zu verleugnen? Erklär das mal den Überlebenden der kambodschanischen Todesfelder oder jemandem, der seine ganze Familie im Holocaust verloren hat. Um wirklich gut zu sein, muss man sich über Böses aufregen und muss unerbitterlich gegen Ungerechtigkeit vorgehen. Ich glaube, wir sind in Bezug auf Gott gar nicht so viel anders als das Volk Israel hier. Ich habe den Eindruck, dass uns auch oft die halbe Wahrheit lieber ist als die ganze Wahrheit, zu der auch Gottes Zorn gehört. Hör auf mit dem Gesabber, so sabbern diese Leute, die Israeliten, zu den Propheten. So darf ein Prophet nicht reden. Deine Bestimmung trifft uns nicht. So spricht man nicht zu den Nachkommen Jakobs. Der Herr verliert nicht die Geduld mit uns. Das ist nicht seine Art. Die Leute hier wollen lieber einen Propheten, der lügt, als einen Propheten, der ihnen die ganze Wahrheit sagt. Und wieder sind wir bei einem Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht lügen. Und dann kommt es: Gott wird es schon nicht so schlimm finden, dass er liebt doch. Und dann setzt jeder von uns sein Lieblingsthema ein. Wir wollen einfach manches nicht hören. Lieber nur die halbe Wahrheit: Gott ist Liebe und Gott ist tolerant, als die ganze Wahrheit über Gott. Oder würdest du noch mal zu dem Arzt gehen, der dir verschwiegen hat, dass du sterbenskrank bist und trotzdem im Ranking in Potsdam ganz oben ist, weil er einfach immer so freundliche Sachen sagt? Oder diese Werkstatt noch mal besuchen? Oder die Vorlesung bei diesem Prof? Was nützt das am Ende? Mir sind in meinem Leben einige Situationen eingefallen, wo ich denke: Ja, aber bei Gott machen wir das häufig. Ich lese die Bücher, ich besuche die Gemeinde und ich unterhalte mich mit den Leuten, die mir das sagen, was ich hören möchte. Und ich möchte die Frage in den Raum stellen: Möchtest du eine Beziehung zu dem Gott der Bibel? Oder bist du auf der Suche nach einem Gott für dein Leben, bei dem du das Drehbuch schreibst und du die Regie führst? Und Gott hasst das, was dabei herauskommt. Wie reagierst du auf jemanden, der öffentlich etwas über dich behauptet, was so nicht stimmt, obwohl du selbst ja nicht immer die Wahrheit sagst? Wie bitte soll Gott darauf reagieren, der selbst nie etwas Falsches sagt, wenn Menschen in seinem Namen auftreten und etwas sagen, was einfach nicht stimmt, was er so nicht gesagt hat und was dazu führt, dass Menschen völlig falsche Schlüsse über ihn ziehen? Und das ist hier passiert, im Volk Israel. Und die Folge war, dass Menschen, sein Volk, immer mehr so geworden sind, wie er es nicht wollte. Gott möchte Menschen, die durch ihre Beziehung zu ihm und durch ihren veränderten Charakter auf Gott hinweisen. Und da, wo das nicht passiert, also das gemeinsame Ziel nicht erreicht wird, da wird er traurig und ärgerlich und zum Glück nicht gleichgültig. Und das passiert immer dann, wenn Menschen anfangen, mehr nach anderen Menschen, mehr nach anderen Meinungen zu schauen als nach Gott. Und darüber hat Christian letzte Woche gesprochen. Je mehr Menschen sich nach anderen Menschen, nach der Umwelt, nach Meinungen, nach Alltagssituationen, nach was auch immer richten, desto weniger entsprechen sie Gott. Und alles, was Gottes Platz einnimmt, bestimmt, was wir tun oder nicht tun, ist Götzendienst. Und Gott hasst Götzendienst. Gott hasst es, wenn wir Kompromisse machen in Bezug auf ihn, um Menschen zu gefallen. Und Gott hasst Sünde nicht nur grundsätzlich irgendwie. Und Gott hasst auch Sünde nicht nur bei anderen Menschen. Und er hasst auch nicht nur irgendeine Sünde in irgendeiner Vergangenheit, sondern er hasst deine und meine Sünde. Gott hasst es, dass wir nicht so sind wie er. Warum? Weil er uns liebt. So ist der Herr. Und wir hassen es, wenn er irgendwas zulässt, was wir nicht mögen. Und oft und manchmal tut er das, um uns wieder an ihn zu erinnern. Wisst ihr, wie sehr Gott Sünde hasst? Wie sehr es ihm leid tut, dass wir uns so weit von ihm entfernt haben? Gott war sein Volk so wichtig, dass er die Unterdrückung durch Nachbarvölker dazu gebraucht hat, sie wieder zur Besinnung zu bringen. Und da sich an Gott nichts geändert hat, habe ich hier die Woche da gesessen und dachte, wow, sollte ein guter Hinweis für mich darauf sein, Schuld nicht auf leichte Schulter zu nehmen. Lasst uns aufhören, Gottes Gnade und seine Liebe dazu zu gebrauchen, Schuld und Sünde zu relativieren. Aber wie zeigt Gott seinen Ärger? Tut er das eigentlich immer noch? Gott zeigt seinen Ärger, indem er Sünde bestraft. Micha beschreibt, wie Gott dafür sorgt, dass die Menschen selbst erleben werden, was sie anderen zugefügt haben. Und dann sagt Gott, ich werde zerstreuen, ich werde zum Trümmerfeld machen, ich stürze, ich zerschlage. All das ist ganz praktisch später durch die Assyrer und durch die Babylonier passiert. Israel war ein Trümmerhaufen und ist genauso gekommen, wie Gott es gesagt hat. Wenn Menschen aufhören, ehrlich zu Gott zu sagen, Gott, dein Wille geschehe, dann sagt Gott ganz ehrlich zu Menschen, okay, euer Wille geschehe. Ihr wollt lieber so leben wie alle anderen Menschen? Ihr wollt lieber so anbeten wie die anderen Völker? Ihr wollt lieber die Dinge anbeten, also an die erste Stelle in eurem Leben stellen? Wirklich? Okay. Und wie sich das dann anfühlt, das ist für die Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft deutlich geworden, wo sie dann nachgeäfft werden. Unser Ende ist gekommen, Gott gab Fremden unser Land, alles haben sie genommen, nichts mehr blieb in unserer Hand. Vielleicht bist du immer noch nicht davon überzeugt, ob es einen Gott gibt oder nicht und ob du mit dem was zu tun haben willst, wenn der so ist, wie er sich hier darstellt. Aber wenn es ihn gibt, wenn er keine Fiktion ist, sondern Realität und wenn er sich nicht verändert hat, dann wird er aufgrund seiner Gerechtigkeit noch immer Sünde hassen und verurteilen. So sicher wie Israel aufgrund seines Ungehorsams geteilt wurde, so sicher wie Juda zerstört wurde, so sicher wie Israel ins Exil musste, so sicher werden sich alle Menschen für ihre Schuld vor Gott verantworten müssen. Und das ist der Teil, den wir nicht hören wollen. Aber das ist der Teil, der wichtig war für die Hoffnung und für die gute Nachricht. Negative Umstände, Trennung von Gott, Schuld, gestörte Beziehungen zwischen Menschen, die Empfindung, hier ist es nicht so, wie es sein sollte. Und ich kann es richtig spüren. Bis hierher klingt es nicht wahnsinnig ermutigend. Und ich merke, wie die Atmosphäre traurig ist. Wer will andere Menschen schon zu einer Beziehung zu so einem Gott einladen, oder? Und zum Glück hört dieser Text nicht hier auf. Das ist nicht Gottes letztes Wort. Wir haben gesagt, dass es bei Propheten immer die Spannung zwischen Gerichtsbotschaft und Hoffnungsbotschaft gibt. Und mitten in die Umstände von Machtmissbrauch und von Enteignung und von Gewalt und von Lüge sagt Gott, es braucht einen gerechten König, der seine Macht zu unserem Wohl einsetzt. Und genau das verspricht Gott durch Micha in den letzten beiden Versen. Und ich hoffe, du bist noch dabei. Bitte nicht jetzt gedanklich aussteigen oder spätestens jetzt wieder gedanklich einsteigen. Wie sehr Gott Sünde hasst, sehen wir am besten am Kreuz von Golgatha. Gott verabscheut die Sünde und die Distanz zwischen ihm und uns Menschen so sehr, dass er bereit war, zur Beseitigung dieser Distanz seinen Sohn in diese Lücke zu schicken und das auszugleichen und ihn für die Schuld, die wir nicht verhindern können, aus unserer Kraft zu opfern. Auf wundersame Art hat Gott Jerusalem, als Israel in Trümmern lag, hat Gott über Jerusalem seine Hand gehalten. Es war nicht komplett zerstört. Es konnte wieder aufblühen. Der Rest, der da war. Im Exil, in der Gefangenschaft seines Volkes, passiert die Wiederherstellung und mitten in Gottes Gerichtshandlung erfüllt er seine Versprechen der Gnade. 700 Jahre vor Jesus Christus steckt hier der Hinweis auf ihn, den Hirten, den gerechten König, der vorangeht, der für eine Wiedervereinigung sorgen wird, in diesem Buch Micha. Gott erinnert an sein Versprechen und für uns ist das eine Erinnerung daran, dass wir alle hier auf dieser Erde im Exil leben. Wir bleiben hier nicht für immer. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Irgendwann ist hier zu Ende, egal wie es sich gerade anfühlt. Und Gott verspricht eine Wiedervereinigung, eine Zurückführung, endgültig im Himmel durch Jesus, den Hirten und den König. Und wenn Gott wirklich real ist, wovon ich ausgehe, dann möchte ich Gott nicht begegnen ohne Jesus. Durch das perfekte Leben, das Jesus gelebt hat, weil ich es nicht konnte und du auch nicht kannst. Und durch den Tod, den er gestorben ist, damit wir ihn nicht mehr erleiden müssen, obwohl wir ihn verdient haben. Durch diesen Tod hat er Schuld und Sünde endgültig besiegt. Und dort am Kreuz können wir sehen die geöffneten Arme Gottes. Da können wir sehen, wie sehr er Sünde verabscheut und wie sehr er Gnade und Liebe liebt. Am Kreuz. Dort wurde das letzte Wort gesprochen. Es ist vollbracht. Es ist erledigt. Dort hat Jesus seine Schafe wiedervereint. Dort fällt die Entscheidung der Wiedervereinigung für uns. Dort fängt das Wimmeln an, das im Himmel irgendwann für die Ewigkeit sein wird und Menschen aus allen Nationen, mit allen Hintergründen, mit allen Farben, aus allen Kulturen, aus allen Zeiten. Dort wurde Jesus zerschlagen und zertrümmert und getötet, damit Gott diese Strafe keinem von uns mehr zufügen muss. Er hat sie für uns übernommen. Gottes Gnade bedeutet nicht, dass Gott jetzt anders oder nicht mehr ganz so extrem über Sünde denkt. Gott hat sich nicht verändert. Gnade bedeutet, dass Jesus das komplette Paket der Strafe für Sünde für uns getragen hat, damit unsere Schuld uns nichts mehr anhaben kann. Wenn wir ihm im Glauben vertrauen. Gnade hat Gott unglaublich viel gekostet und es ist deshalb für uns kostenlos zur Verfügung. Und wir wollen uns als Kirche, als Gemeinschaft gegenseitig dabei helfen, immer mehr das zu lieben, was Gott liebt, und immer mehr das zu lassen, was Gott verabscheut. Das bedeutet Gemeinschaft als Kirche. Das bedeutet im Glauben weiter zu wachsen, egal wo wir gerade stehen oder was wir gerade denken. Woran können andere Menschen erkennen, dass wir, dass du zu diesem Gott gehörst? Was lässt dich diesem Gott gegenüber noch skeptisch sein und bleiben? Welche Hoffnung wir zu geben haben? Welchen Arzt würdest du wählen? Den, der dir die Wahrheit sagt, um dir helfen zu können? Oder der, der im Freundlichkeitsranking 95% bekommt, weil er immer so nett ist? So ist der Herr, der Gott der Bibel, der einzige Gott. Niemand ist wie er, kein Prophet, kleiner Prophet, große Wirkung, bis heute, bis zu uns, am Kreuz, für uns. Ich bete. Jesus Christus, manchmal ist es so schwer zu verstehen, was du in deinem Wort vor so vielen tausend Jahren gesagt hast, und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, es zu verstehen. Und danke, dass es in deinem Wort einen roten Faden zu sehen gibt, der uns zeigt, wie du bist. Danke, dass wir dir nicht gleichgültig sind, sondern dass du uns liebst und dass du uns deine Liebe zeigst am Kreuz. Und dass du es verabscheust, wenn wir total weit von dir weg sind. Danke, dass du uns geholfen hast, dich zu finden. Hilf uns, das zu verstehen.